Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten von 360 Media. Den Podcast gibt's überall und jetzt auch als Vodcast bei Sky. Wir sprechen mit Menschen, deren Herz aus Fußball ist und die in den Fußball passen. Heute haben wir wieder einen neuen spannenden Gast, einen neuen, ganz frischen Bundesliga-Trainer. 422 Spiele hat er gemacht und ist Trainer vom VfL Bochum. Dieter Hecking.
Hallo.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Schön, dass du da bist. Neu und frisch, wie hört sich das an?
Gut, sehr gut. So fühle ich mich aber auch.
Ist das so? 422 Spiele hast du jetzt. Und jetzt bist du wieder da. Wie fühlt sich's an bis jetzt?
Also gut, bis auf das wir hoffentlich Erfolgserlebnisse bald haben werden. Aber das habe ich im Vorfeld schon, bevor ich zum VfL gegangen bin, ja auch für mich entschieden, dass ich sage, egal wie schwierig die Situation ist, die Herausforderung ist da. Und deshalb habe ich mich drauf gefreut, wieder in der Bundesliga zurückzukommen oder in die Bundesliga zurückzukommen.
Der erfahrenste Trainer der Bundesliga. Keiner hat mehr Bundesligaspieler als Dieter Hecking.
Mit weitem Abstand. Es gibt ja schon noch ein paar mehr aktuell.
Ja. Das ist da aktuell.
Das ist natürlich eine schöne Zahl, ja, und zeigt ja auch, dass ich eigentlich da immer zu Hause war in der Bundesliga und von da ist das schon gut, ja.
Jetzt habe ich noch eine gute Nachricht. Weißt du, kennst du deinen Punkteschnitt, den du geholt hast als Trainer in der Bundesliga?
Nein.
Ja? Also 1,45 Punkte im Spiel, pro Spiel im Schnitt. Wenn ich das jetzt hochrechne auf den VfL Bochum, dann
wird's reichen.
Dann wird's reichen. Ist das eine gute Nachricht?
Das ist eine gute Nachricht, ja. Nein, du fängst gut an, Sebastian.
Ja.
Du baust mich gleich richtig gut auf. Nein, natürlich der Punkteschnitt, wie setzt er sich zusammen aus Mannschaften, wo ich sehr erfolgreich war, mit guten Mannschaften, die auch immer den Anspruch hatten, relativ weit oben in der Tabelle zu stehen, aber natürlich auch mit Mannschaften, die sehr lange gegen den Abstieg gespielt haben und von daher ist der Punkteschnitt, glaube ich, dafür sehr in Ordnung.
Das finde ich auch. Also ich stelle dich kurz vor, für die Leute, die ich eventuell nicht kennen, was ja fast ausgeschlossen ist, wenn man sich mit Fußball beschäftigt. Also 36 Bundesligaspiele hast du ja auch gemacht, aber wir fokussieren uns ja auf deine Trainerjobs heute in Verl angefangen, Lübeck, Aufstieg in die Bundesliga mit Alemannia Aachen, Hannover, Nürnberg, Pokalsieger, Vizemeister, Supercup-Sieger mit Wolfsburg, dann Gladbach, HSV, Nürnberg als Vorstand, Sportvorstand und jetzt eben Bochum. Wir sind in Bochum, direkt im Ruhrstadion sozusagen, können über den Pott gucken, die Sonne scheint. Es ist 8 Uhr morgens, du siehst aus wie 50, ich wie 70.
Ich weiß nicht, was du gemacht hast heute Nacht.
Wie machst du das? Ich habe wirklich nur geschlafen. Und bevor wir richtig starten, habe ich hoffentlich eine kleine Überraschung für dich. Ich mach's mal auf ganz laut, damit die Leute das hören. Ach, ich habe auch Croissants mitgebracht übrigens.
Ja? Sehr lecker, gehe ich gleich drauf zu.
Ja, okay.
Für
okay,
8 Uhr morgens, das so, Richtige.
Lieber Dieter Hecking, hier ist Herbert Grönemeyer. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wir haben damals mal zusammengesessen und ich hatte mich angedient als Assistenztrainer. Aber an sich möchte ich jetzt keine Witze machen, sondern erstmal finde ich es toll, dass du den VfL übernommen hast und ich hoffe, dass dein Plan aufgeht, dass das irgendwann zur Entfaltung kommt, auch wenn der Anfang natürlich noch ziemlich rüttelig und stotternd ist. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen wie ein Block hinter dir und euch und dem VfL natürlich. Mein Herz schlägt wie ein Rhythmusgerät für euch und ich wünsche dir alles, alles Gute und das wird noch, ihr kommt aus der Tiefe und ich bin da guter Dinge, wir lassen uns nicht unterkriegen und das wird und nichtsdestotrotz, ich wünsche dir ein schönes Gespräch und sehr, sehr viel Glück euch allen zusammen, gemeinsam, dass Bochum wieder voll über die Flügel kommt und vorne das Ding macht. Alles, alles Liebe, ganz herzliche Grüße und Glück auf, dein Herbert.
Ja, eine schöne Überraschung.
Ja. Du bist großer Herbert Grönemeyer-Fan.
Sehr großer, ja, das stimmt.
Konzerte gewesen, mit ihm auch zusammengesessen.
Genau.
Und die Idee mit dem Co-Trainer hat dann warum nicht funktioniert? Er kennt sich ja wirklich gut aus. Ne?
Ja, wir müssten das vielleicht nochmal vertiefen. Ne? Ich habe das Angebot, das Versteckte, gerade von ihm gehört. Ja, wenn wir in Kontakt kommen, ich sage, Herbert, dann wenn gar nichts mehr geht, dann greifen wir zum letzten Stroh und dann holen wir dich dazu.
Aber Menschen treffen, sich so ein bisschen aufladen, auch mit anderen Dingen, das ist wichtig für dich?
Ja, kommt aber viel zu kurz, wenn ich ehrlich bin, weil natürlich der Job dich 24/7 beansprucht. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich gute Menschen kennenlerne, die eine Meinung haben, die auch mal anderes Gesprächsstoff liefern wie nur Fußball. Und dazu gehört Herbert Grönemeyer. Ich weiß noch diesen Abend, von dem er sprach. Das war nach einem Konzert in Hannover, wo wir wirklich mal mit den Familien so fast 4 Stunden zusammen waren, bis tief in die Nacht. Und es war sowas von ja, für mich begeisterungsfähig, was er da alles von sich gegeben hat, wie er so seine Tour plant und wie er so ein Konzert erlebt. Also nichts anderes wie wir als Trainer eigentlich auch, die große Bühne.
Ist er dann auch Alleinunterhalter, ne?
Er steht ist Alleinunterhalter da und muss liefern, und kann so, da 70, so 80.000 ja. unterhalten, wie wir es dann auch im Stadion hoffentlich noch positiver hinbekommen. Und das befruchtet einen halt auch, weil in solchen Gesprächen lebt man ja auch, um auch wieder neue Inspiration für sich selber zu bekommen.
Aber wie geht das? Du gehst dann auf ein Konzert und nachher trefft ihr euch zufällig? Oder ich meine, man trifft ja nicht einfach Herbert Grönemeyer.
Also. Nein, das war wirklich Zufall. Ich kannte seinen damaligen Manager Klaus Ulrich aus Aachener Zeiten. Der hat eigentlich so den ersten Kontakt zu mir gefunden und dann sagte er, du, ich bin übrigens derjenige, der Herbert Grönemeyer managt. Ich sage, ach du, das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man irgendwo ein Konzert ist, wo ich hinkommen kann. Dann hat sich so ergeben in Hannover, dann hat er mich eingeladen mit meiner Frau zusammen und hat gesagt, du, wenn du willst, nach dem Konzert in Hannover im Hotel können wir uns gerne noch zusammensetzen. Das habe ich natürlich sehr gerne wahrgenommen.
Und irgendwann steht er mal in der Kabine vielleicht bei euch.
Ich würde mich freuen, wenn er das machen würde.
Ja, gibt eine schöne Geschichte von Jürgen Klopp in Liverpool. Die haben immer so ein kleines Trainerzimmer nach dem Spiel und da wollen natürlich immer irgendwelche Leute rein und dem großen Jürgen Klopp gratulieren, wie das so ist, ne? wenn man dann irgendwann so einen Status erreicht hat und dann klopft's mal wieder an der Tür und Jürgen Klopp denkt schon wieder, okay, wer ist es jetzt? Macht die Tür auf und steht da Daniel Craig, also 007, James Bond. Und da war er ganz happy, hat gesagt, komm rein. Dann haben wir ein bisschen über Fußball gequatscht. Also es gibt auch Momente, wo man einfach ganz andere Menschen trifft, die Fußballfans sind. Dass dieses Aufladen und Aufsaugen, was du sagst, finde ich zum Beispiel auch super wichtig.
Nein, das gehört für mich dazu, weil du musst irgendwann auch mal einen Break machen. Ja, du musst einmal die Hamsterrolle gestoppt bekommen, weil so wie heute auch. Heute wird dann irgendwann heute Mittag mal die Klappe fallen, wo ich sage, so jetzt ist mal gut mit Fußball bis Dienstag, weil sonst schaffst du das nicht. Ja, du musst doch mal für dich irgendwo einen Puffer finden, wo du sagst, mal raus wieder und dann wieder mit neuer Energie. Dann am Dienstag starten.
Wenn du Trainer jetzt beim VfL Bochum bist, kriegst du so eine kleine Liste, was du alles lernen musst. Also Bochum musst du auswendig können, das Lied von Herbert Grönemeyer. Ansonsten kommst du aus dem Pott, gibt es irgendwie eine Liste, die man können muss, wenn man, also außer Trainer sein natürlich.
Außer Trainer sein.
Historie, du wirst in viele Interviews eingeladen, also da muss man ja auch sich richtig vorbereiten wahrscheinlich.
Ja, ob so richtig vorbereiten, ich versuche es einfach auf meine Art zu machen. Ja, ich glaube, ich lese mich nicht extra ein in Geschichten von Vereinen. Meinen VfL Bochum, den kenne ich glaube ich seitdem ich Fußball spiele. Na, irgendwann in der A-Jugend das erste Mal gegen VfL Bochum gespielt. Und wenn du so lange dabei bist wie ich, hast du eigentlich über jeden Verein so dein Mindset. Ja, du kennst die Protagonisten, du weißt, wer der Zeugwart ist, du weißt, wer oben im Präsidium sitzt. Und ja, und das sind alles so Sachen, die man im Vorfeld natürlich für sich im Kopf hat. Und dieser Verein ist immer einer gewesen, der nicht nur in der Region, sondern deutschlandweit sehr gerne gesehen wird. Viele Sympathisanten in ganz Deutschland, was wenige kleinere Vereine in der Bundesliga haben, das hat der VfL Bochum. Und deshalb habe ich auch da war das mit ein Grund zu sagen, diesem Verein zu helfen in der schwierigen Situation.
Aber also du hast ja viel Erfahrung, du hast mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen Entscheidern und dann kommt ja irgendwann der Verein und sagt, Herr Hacking oder Dieter, wie sieht's aus? Lass uns nochmal treffen, kannst du dir das vorstellen? Ist man dann noch, also bereitest dich vor, was ich weiß es, dass du dann einen super Auftritt hingelegt hast, ist man dann trotzdem noch so ein bisschen angespannt und denke, das würde ich schon gerne machen.
Ja, also es gab ja für mich, nachdem ich in Nürnberg ausgeschieden bin, die Möglichkeit zu sagen, so, das war's, ich mache nichts mehr. Bin 60 Jahre alt und ich lasse es laufen und beobachte den Fußball von außen und lasse mich ein bisschen als Experte feiern und dann geht's weiter.
Ja. Ist auch nicht schlecht.
Ja, da bin ich glaube, ich wäre kein guter Experte, ja, weil da ist mir einfach zu viel Meinungsbildung dabei und ich glaube, dass man gar nicht als Experte immer genau weiß, wie solche Entscheidungen auch in dem Verein getroffen werden, warum so entschieden worden ist und das halte ich immer für sehr bedenklich, weil dann gibt es eben auch viel Unmut, siehe euer Didi Hamann, der sicherlich in vielen Dingen auch recht hat, ja, aber vielleicht dann doch in den Abläufen nicht so drin ist und seine Meinung natürlich auch vehement vertritt und das soll er ja auch. Nein, das ist für mich ist das einfach, wo ich sage, als der VfL Bochum kam, ja, man bereitet sich natürlich ein Stück weit vor, aber ich will Dieter Hacking sein, ich will so sein, will mich nicht verstellen. Ich bin ja nicht mit dem Laptop aufgeschlagen, mit einer großen Performance, wo ich gesagt habe, so, ich zähle mal für euch den VfL Bochum, wie ich ihn sehe. Das ist nicht passiert, sondern ich gehe da immer so rein in allen Gesprächen, die ich geführt habe in meiner langen Zeit, dass ich sage, die sollen mich kennenlernen als Mensch und dann müssen sie davon überzeugt sein, dass es der Richtige ist. Ohne jetzt sofort zu sagen, pass auf, da sehe ich ein Problem, da sehe ich ein Problem, da ist es schon gut, da kann ich euch helfen, da kann ich euch weniger helfen, das habt ihr schon gut gemacht. Ich glaube, darauf kommt es nicht an. Die müssen einfach ein Gefühl für den Typen, die Decken kriegen. Und wenn es passt, dann passt. Und das hatte ich hier in Bochum vom ersten längeren Gespräch mit Ilja Kenzig an, dass er genau wusste, wer ich bin, Ich wusste, was wer er ist. Ja, und dann hat man in den fast 3 Stunden, die wir zusammengesessen haben, eine Basis gefunden, hat, ja, wir können es angehen. Und uns beiden ist sehr bewusst gewesen an diesem Tag, dass das schon eine Aufgabe wird, die uns alles abverlangen wird. Und wir wissen nicht, ob es einen positiven Ausgang am Ende nehmen wird.
Du hast gesagt, du bist kein Zauberer.
Nee, das bin ich nicht.
Wenn das klappt, würde ich dich nochmal einladen als Zauberer sozusagen. Ja gut,
wenn das klappt, Sebastian, dann bringe ich den Zauberstab mit und ihr könnt viel lernen.
Sehr schön, sehr schön. Champions League-Hymne oder Grönemeyer Bochum, was war besser oder hat alles seine Zeit?
Es hat alles seine Zeit, genau. Champions League war klasse, würde ich gerne nochmal hören. Ganz ehrlich, das ist auch so eine Motivation, nochmal was Großes auch nochmal im Sport zu erleben, auch wenn es gerade vom VfL noch nicht von Champions League zu träumen ist. Aber klar, Champions League ist für einen Fußballtrainer wie für einen Spieler, glaube ich, mit das Größte, was du erreichen kannst, neben Nationalmannschaft, neben Weltmeister zu sein. Und das war eine tolle Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Und Grönemeyer, den haben wir jetzt schon öfters erwähnt hier, ohne es zu übertreiben. Ich glaube, das sind die Konzerte, glaube ich, war ich 3-4 Mal. Das sagt schon alles aus. Ja,
ja, ich habe den auch einmal gesehen. Waldbühne Berlin, das war wirklich toll. Ja, also wie der die Leute mitnimmt, also was für eine Energie der abgibt. Ne? Also,
und er ist ja auch nun einer der jüngeren Vertreter.
Ja.
Und wie er da immer noch auf der Bühne dann steht und wirklich es schafft, das Publikum auch für sich einzunehmen, das ist schon, und das sind überhaupt solche Künstler, die das schaffen. Wir sind halt ein Team. Er schafft es als allein Einzelunterhalter und das ist schon herausragend.
Was einige vielleicht nicht wissen, du bist ja ein Kind aus dem Pott, also bist in Castrop-Rauxel geboren, ja? Und also all das hier kennst du.
Kenne ich.
Was ist der Pott? Also 10.000 Meter übrigens sind das von hier bis zu deinem bis zu deiner Geburtsstadt sozusagen. Was ist der Pott?
Der Pott ist ehrlich, der Pott ist Maloche, der Pott ist herzenswarm. Ja, ich glaube, hier kommst du ganz schnell in die Herzen der Menschen, wenn du einfach ehrlich bist, wenn du ihnen Vertrauen gibst. Und das hat bei mir so in die Wiege gelegt durch meine Eltern. Und das merke ich vom ersten Tag an. Ich habe ja nie im Pott arbeiten dürfen bis jetzt. Das war auch so ein Grund zu sagen, ich möchte gerne in der Region, wo ich groß geworden bin, auch mal fußballerisch arbeiten. Und das ist für mich der Pott. Und es zeigt sich nach 4 Wochen, wo ich jetzt hier bin, genau das ist der Pott. Sie wollen ehrliche Arbeit, sie wollen ehrliches, klares Wort, sie wollen mitgenommen sein, sie wollen das Vertrauen spüren. Und das kriege ich wieder gespiegelt durch viel Herzenswärme, durch viel Begeisterung, mich zu unterstützen bei dem Unternehmen, dem VfL Bochum zu retten.
Und du bist ja auch zu dem Haus gegangen, wo du geboren wurdest? Oder
was du alles weißt.
Ja, ich habe
es nicht gesehen, oder
was? Nee, ja, genau, ich hab überall einen anderen. Was macht das mit einem? Also wenn man dann wieder da ist und also was?
Also es war wirklich so, dass ich, also ich glaube seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich in Castrop-Rauxel war und jetzt war mal ein Nachmittag frei und es war schönes Wetter und ich dachte, Mensch, was machst du? Fahr doch mal zum Hangweg 11 in Castrop-Rauxel, da wo du groß geworden bist. Und dann fährst du da in die Straße rein und als wenn du nie weg gewesen wärst. Du hast plötzlich Erinnerungen drin. Ja, du siehst das Haus, du siehst eine gelbe Schule, du siehst eine kleine Kirche, ja, und wo du eigentlich in deiner Erinnerung sofort weißt, hier war's, ja. Und dann siehst du den kleinen Garagenhof, wo du mit deinem Dreirad um die Ecke gefahren bist und gestürzt bist und dir das Stutzblech in Oberschenkelhaus mit einer riesen Narbe am Ende.
Alles wieder da.
War alles wieder da und das sind natürlich tolle Erinnerungen und hab da meiner Mutter ein Video geschickt, ja, die mit 88 Jahren natürlich auch noch diese Verbundenheit hat und sagt dann auf irgendwie, wo bist du denn? Bist du in Soest, wo meine Mutter wohnt? Mhm. Ich sage, nee, erkennst du es nicht? Und dann hat sie noch was Video, nee, du bist nicht in Castrop-Rauxel. Ja, und das sind genau diese Dinge, die mich dann auch ein Stück weit auszeichnen, glaube ich, dass ich auch weiß, wo meine Wurzeln sind und mich gerne dann auch nochmal in die Vergangenheit begebe.
Ich finde ja, wenn man seine Sehnsucht so ein bisschen befriedigt, das finde ich ja super. Ne? Also weil es riecht wieder wie früher. Ne? Also man hört die Geräusche von früher. Irgendwie, es ist Wahnsinn, was das mit den Menschen macht. Ne? Also glücklicherweise, ne? Wenn man sowas noch hat und zulässt.
Ja, einerseits will man natürlich auch nach vorne gucken. Man lebt ja im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und man guckt ja auch so ein bisschen mal nach vorne. Was ist so in der Zukunft? Und viele sagen, warum geht man jetzt in die Vergangenheit zurück? Aber ich glaube, das sind einfach Momente, die ich jedem Menschen gönne, einfach nochmal innezuhalten und sagen, hey, wo sind die Wurzeln, wo komme ich eigentlich her? Und wenn man dann lange nicht da war und kommt dann dahin und denkt, ja, die Häuser haben ein bisschen anderen Anstrich bekommen, sieht alles ein bisschen moderner aus, die Grünfläche sieht gut aus, aber am Ende des Tages ist es doch nicht, hat sich nicht so viel verändert.
Ich habe gedacht, dass du noch richtig sauer bist auf den VfL Bochum.
Weil?
Du wärst doch hier fast Spieler geworden. Mit 18.
Ja.
Es war doch alles fertig.
So habe ich gedacht, ja.
Und dann?
Ja, damals war Klaus Hilpert Manager. Ich glaube, Rolf Schafstall war Trainer und dann hatte ich in Kassel eine sehr gute Saison gespielt und VfL Bochum war einer der Interessenten. Bochum spielte damals Bundesliga Und
wie alt warst du? 18?
Nee, da war ich 24, müsste ich 22, 23. Ja, mit 18 war Bochum auch in der Verlosung, das kann ich auch sagen, aber die wollten mich nur als Vertragsamateur holen. Damals bin ich ja dann nach Gladbach. Ich dachte, dann ist mir Gladbach vielleicht ein bisschen näher wie Bochum. Also habe ich die Retourkutsche dann fünf Jahre später bekommen. Nee, und es war so, dass ich mit Klaus Hilpert sehr gute Gespräche hatte mit meinem Vater zusammen. Und am Ende war es dann irgendwie freitags und samstags sollte ich vorgestellt werden nach dem Spiel. Und dann habe ich freitags abends nichts gehört gehabt. Jetzt musste doch mal Klaus Hilpert anrufen, ob ich dann morgen vorgestellt werde. Und ging keiner ans Telefon und dann habe ich gesagt, das kann ja jetzt nicht wahr sein, dann wird das wohl doch nichts. Und ja, der Samstag ist dann tatenlos verstrichen.
Wahnsinn. Also gut, aber jetzt bist du ja da. Der Trainerjob ist, also man muss es auch wollen, ne? Also du stehst ja immer im Feuer, du musst liefern und eigentlich braucht man ja im Moment, wenn ich die Halbwertszeit der Trainer mir so anschaue, Statistik, in der Bundesliga braucht man nur noch ein Wurfzelt, ne? Man braucht keine Wohnung mehr, kein Haus. Ist das eine Sache, mit der du dich beschäftigst?
Ja, also beschäftige mich schon damit, weil ich einfach glaube, dass es für den Trainerberuf nicht gut ist. Das, was da sich in den letzten Jahren so ein bisschen aufgestaut hat, beziehungsweise wie die Vereine, wo natürlich auch immer mehr Druck ist auf jeden Verein. Also wenn du jetzt mal die Bundesliga durchgehst, wie viele Vereine sind gerade wieder zufrieden mit sich und dem, was sie spielen, wie viele nicht. So, dass du immer das Gefühl hast, eigentlich stehst du immer auf der Kippe, auf der Kante, wirst du entlassen oder nicht. Und das ist auch vielleicht, ganz am Anfang hast du meine Zahl der Bundesligaspiele angesprochen. Ich durfte damals als Bundesliga, junger Bundesliga-Trainer Fehler machen, ohne gleich am Pranger zu stehen oder ohne gleich, dass du nach ein, zwei nicht gewonnenen Spielen hinterfragt wirst. Das ist heute schon gar nicht mehr der Fall. Also wir starten in eine Saison. Nehmen wir mal ein Beispiel, du startest mit einem Heimspiel, spielst unentschieden oder verlierst, ja, dann spielst du auswärts, verlierst, dann, oh, was ist los? Jetzt muss aber ein Sieg her. Dann kommt der Sieg nicht, oh, jetzt wird's aber langsam und nach dem vierten Spiel, wo du nicht gewonnen hast, ja, was ist denn da los? Vorbereitung war schlecht, das, das und das und das und dann hast du Druck im Kessel und dann passiert es eben häufig, dass Vereine dann nicht mehr die Geduld haben. Alle wollen das, Kontinuität auf der Trainerposition.
Sagen ja auch alle.
Identität.
Und wir,
absolut.
Das Gesicht des Vereins, das muss erkennbar sein.
Absolut.
Das ist unser Trainer für die Zukunft.
Genau, und aber genau das ist die Schwierigkeit. Im Fußball gibt es eben nur eine Zukunft, das ist eigentlich der nächste Spieltag. Ja, das ist die Wahrheit und deshalb macht es so wahnsinnig schwer, dass Trainer nochmal auf 400 Spiele, wie ich komme, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es wird den einen oder anderen geben, weil ich natürlich auch ein Kind der Bundesliga bin und nie mit dem Ausland geliebäugelt habe. Ich wollte immer in der Bundesliga arbeiten. Aber die Gefahr ist groß, dass junge Trainer nach ihrer ersten Station keine Folgestation bekommen, weil sie vielleicht scheitern.
Also dann würdest du den Jungen raten, mach's nicht? Oder würdest du denen sagen, mach's auf jeden Fall, weil vielleicht kommst du doch irgendwie durch, weil der Job so toll ist.
Also der Job ist toll, gar keine Frage. Und wenn das deine Passion ist, dann will ich auch gar keinen bremsen. Nur ich weiß eben, wie mein Weg war. Ich kann den nicht jetzt auf andere Trainerkollegen überstülpen, aber ich wusste, dass ich von unten mir alles erarbeiten musste. Ich habe, bis ich dann irgendwann in der Bundesliga angekommen bin, habe ich halt sehr viel Erfahrung schon gesammelt in der dritten und zweiten Liga. Und mein Ziel war die Bundesliga, aber ich habe immer gesagt, geh Step by Step, weil du musst vorbereitet sein, wenn du in die Bundesliga kommst. Heute ist es so, dass viele meinen, sie haben den Fußballlehrer gemacht und sie haben im Nachwuchs vielleicht gut gearbeitet oder sie waren exzellente Spieler. Und jetzt kommt dieses Angebot. Dann sagen die seltensten oder die wenigsten sagen dann nein, ich will erstmal meinen Weg gehen. Ich sag mal, Xabi Alonso ist auch so ein Beispiel. Er hatte sicherlich vor Real Sociedad, hat er glaube ich trainiert, oder San Sebastian, schon Angebote. Aber er wollte sich erstmal selber nochmal überprüfen, bin ich bereit? Und er ist diesen Weg gegangen, den am Anfang vielleicht wenige verstanden haben, Mensch, der kann doch jetzt schon. Und hat dann eine herausragende Arbeit in Leverkusen abgeliefert. Und der ist jetzt drin, der wird nie mehr, nicht mehr Trainer sein, es sei denn, er sagt, er will nicht mehr. Und es gibt natürlich auch diese positiven Beispiele. Hürzeler ist zum Beispiel, Julian Nagelsmann ist zum Beispiel, die mir jetzt ad hoc einfallen. Ja, aber es gibt eben auch viele andere Beispiele, die einen Sommer mitmachen durften. Dann scheitern sie und dann sind sie irgendwo in der Schublade drin. Und das ist die nächste Gefährlichkeit, dass du aus dieser Schublade nicht mehr rauskommst. Und deshalb glaube ich, dass es für junge Trainer nach wie vor sehr wichtig ist, Erfahrung auch zu haben, Erfahrung zu sammeln. Es ist was anderes, so wie ich jetzt, der so eine Situation wie diese jetzt vielleicht schon 10-mal erlebt hat, als wenn du das erste Mal reinkommst und wirst dann mit dem Druck überhäuft und das mediale Interesse ist so groß, das bleibt nicht aus.
Ja. Ich habe jetzt mal geschaut, bei den Vereinen, die du übernommen hast, es waren eigentlich immer Vereine, Klammer um Aachen, die Sorgen hatten, mehr oder weniger. Ne? Also die ganz unten standen, Hannover mal ohne Punkt übernommen, dann auch auf 11 geführt, in die Relegation gerettet, Wolfsburg richtig stark gemacht, Gladbach auch. Denkst du dir manchmal, warum hat er nicht mal ein Zweiter angerufen? Oder?
Hat ja, Wolfsburg hatte ja klare Ziele, als sie mich angerufen haben.
Das stimmt.
Die wollten ja in die Champions League.
Hat ja funktioniert.
Nein, ich glaube, dafür bin ich, natürlich wünscht man sich mal, ja, wenn man, dass man vielleicht mal doch mal Bayern München trainiert. Aber da muss man sich auch irgendwo selber immer wieder sehen und sagen, ja, bin ich überhaupt der Richtige für so einen Verein wie Bayern München? Ich glaube, ich wäre nicht der Richtige für diesen Verein, weil ich einfach zu ehrlich bin, zu geradeaus bin und vielleicht dann andere auch mehr im Vordergrund so wie mich selber. Ja, und deshalb, das hat mich nie geärgert. Es hat mich nur immer geärgert, wenn dann der Erfolg sich eingestellt hat, dass er manchmal vielleicht nicht so gewürdigt wurde, wie es verdient gewesen wäre. Aber dafür bin ich dann auch nicht derjenige, der Schlagzeilen macht, sondern eher sagt, ich schiebe auch viele andere vor, weil ich glaube, dass ich mich gerne zurücknehme, weil ich glaube, dass an so einem Erfolg haben nicht nur ich dann erfolgreich gearbeitet, sondern sehr, sehr viele andere auch.
Ja, wenn man überlegt, also du übernimmst einen Verein jetzt wie Hannover damals mit 0 Punkten und wirst dann Elfter. Ich meine, das ist ja mehr als eine deutsche Meisterschaft eigentlich.
Sebastian,
also,
du stellst es gerade sehr gut. Das war der 3. Spieltag. Ich war guter Hoffnung, dass ich nach dem 3. Spieltag noch 31 Spieltage Zeit habe.
Ja, ja, aber trotzdem ist es ja,
also ja, ist ja klar. Also, natürlich ist das vielleicht habe ich auch eine Art, wie man dann gerade so Vereine, die gerade ein bisschen am Taumeln sind, auch zu stabilisieren und ihnen dann auch ein Gesicht zu geben. Ja, und das ist ja oft so, ja, Hacking kann nur das, aber das habe ich ja auch gesagt. Ich habe natürlich dann auch Entwicklung in diesem Verein vorangetrieben, auf dem Niveau, wo wir dann auch gespielt haben. Mehr ging dann wahrscheinlich auch nicht. Und das war vielleicht so der Einzige, wo ich dann immer mal so ein bisschen grantelig wurde, wenn man dann so das so ein bisschen abgetan hat. Ja, gut, das war ja logisch, dass wir das irgendwie noch hinkriegen.
Mhm. Als Spieler offensives Mittelfeld?
Alles gespielt.
Schrägstrich Stürmer?
Schrägstrich Innenverteidiger in Leipzig in meiner letzten Bundesliga-Saison. Ja.
Vielleicht kannst du den Leuten kurz sagen, was warst du denn für ein Spieler? Warst du ein Musiala, so ein schöner Feingeist?
Also so grazial wie der habe ich mich nicht bewegt. Ja, ich war schon ein schneller, kompakter Stürmer, würde ich mich mal bezeichnen am Anfang. Deshalb bin ich auch in die Bundesliga gekommen, weil ich im Nachwuchsbereich wirklich, denke ich, sehr, sehr gute Spiele als Mittelstürmer abgegeben habe. Aber wie das dann immer so ist, dann ging es vorne nicht ganz so weiter, wie ich es mir erhofft habe. Dann wurde es immer ein bisschen weiter nach hinten.
Wollte ich sagen, man wird immer nach hinten gezogen.
Ich habe dann viele Zeit im offensiven Mittelfeld gespielt. Plötzlich war ich dann auf der rechten Seite. Irgendwann war ich rechter Verteidiger. Und die Krönung war dann, dass ich dann von meinen 36 Bundesligaspielen, die ich gemacht habe, glaube ich, gefühlt 25 als Innenverteidiger gespielt habe. Also die Idee, auf die Idee zu kommen, ich war froh, dass ich noch ein paar Bundesligaspiele mache, aber Innenverteidiger, da habe ich dann wahrscheinlich irgendwas überzeugt. Ja.
Also eher ein Mats Hummels sozusagen. Als
auch das, selbst der Mats wäre mein wirklich, da würde ich mich gar nicht mit vergleichen als Innenverteidiger.
Nochmal zurück zu dem VfL Bochum. Es gibt ja so Dinge im Leben, also ihr seid euch ja wieder begegnet. Also es gab ja jetzt nicht den Plan irgendwie. Wie war das? Also wie seid ihr dann wieder zusammengekommen? Also der VfL und du?
Ja, wie es dann so ist, der VfL Bochum hat natürlich dann eine schwierige Phase gehabt, wo sie nicht die Ergebnisse geliefert haben. Leider musste ein Trainerkollege dann gehen. Und natürlich sucht dann auch ein Verein wie der VfL Bochum jemanden, der in ihr Anforderungsprofil passt für die Situation. Und dann hat der Ilja Kenzig mich angerufen und hat gefragt, Mensch, Dieter, kannst du dir sowas vorstellen? Ich sage, Ilja, sprechen können wir immer. Ja, und dann kam Ilja und dann, wie gesagt, muss man sagen, war das ein sehr, sehr offenes Gespräch.
Also, aber es sollte ein erfahrener Mann sein, das weiß ich noch. Also jetzt keine, weil wir immer mit den Jungen gesprochen haben, sondern er hat gesagt, pass auf, ich brauche jemanden, der das alles schon erlebt hat.
Ich glaube, dass natürlich, wenn man so ein bisschen auf den VfL Bochum guckt, im Moment ist auch ein bisschen Unruhe da im Verein, dann der schlechte Tabellenplatz, ja, da brauchst du schon, glaube ich, jemanden, der so eine Situation kennt, der mit seiner Art versucht, zumindest in seinem Bereich für Ruhe zu sorgen, idealerweise natürlich mit auch noch besseren Ergebnissen wie jetzt die ersten Wochen. Ja, aber man sieht, es wird stabiler, die Mannschaft geht den Weg mit, jetzt brauchen wir irgendwann dieses Ergebnis. Und am Ende des Tages war es dann so, dass Ilja mir reinen Wein eingeschenkt hat. Er hat gesagt, Dieter, pass auf, du findest jetzt kein Gebilde vor, was in sich stabil ist. Es ist ein bisschen fragil alles. Wir sind gerade in einer Situation, wo viel Umbruch passiert, wo viel Austausch da ist. Und das musst du wissen. Ja, und wir haben sicherlich nicht nur gute Entscheidungen getroffen im Sommer, so will ich es mal sagen. Und von daher ist die Situation alles andere als einfach. Es kann auch schiefgehen. So ehrlich war er. Dann sagte Ilja, das interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Mich interessiert, warum ich. warum glaubst du, dass es passen kann? Und dann habe ich ihm gesagt, warum ich glaube, dass es passen kann, weil ich eben glaube, diesen Puls hier zu kennen. Ich glaube, was für diesen Verein an Identität wichtig ist, dass sie wieder zurückkommen zu diesem Malocher-Denken, zu dem sich identifizieren können mit dem, was auf dem Platz passiert. Ich glaube, dann war der VfL Bochum immer am stärksten.
Jetzt warst du ja fast 5 Jahre kein Trainer, also interimsmäßig mal in Nürnberg. Verlernt man Trainer sein nicht?
Ich glaube nicht. Also ich habe mir ja nach meinem Ausscheiden in Nürnberg die Frage gestellt, so, was machst du jetzt? Habe ich eben schon mal gesagt, entweder ganz raus, Ende. Das wollte ich nicht, weil so wollte ich nicht aufhören. Dann
das hatte ich schon gewurmt. Also das Nürnberg konnte so nicht stehen bleiben.
Ja, ich glaube, das Ende war nicht so, wie es hätte sein können. Ich meine, wenn man unterschiedlicher Auffassung ist und wenn man der Meinung ist, dass man was Neues machen will und eine sportliche Stagnation für den Aufsichtsrat da ist, dann habe ich das zu akzeptieren. So, nichtsdestotrotz sage ich, um das ganz kurz zu erwähnen, ja, die ersten 2 Jahre waren sportlich nicht gut. Dann haben wir uns entschieden, noch mehr auf den Nachwuchs zu setzen. Und wenn man jetzt guckt, wo der erste FC Nürnberg jetzt mit seinem Kader ist, wie viel wir an Transfererlösen erzielt haben, dann ist das auch eine Wahrheit. So, und damit ist auch gut. Ja, und dann war eben die Frage ja Vorstand oder Trainer. Und dann gibt's eben auch in meinem Leben wichtige Personen, die zum Teil im Fußball noch drin sind. Zum Teil habe ich andererseits habe ich einen väterlichen Freund, mit dem ich mich gerne austausche, mit meiner Frau über solchen Themen austausche. Und da habe ich eine Frage gestellt: Als was seht ihr mich? Als Vorstand oder als Trainer?
Oder als Rentner?
Na, Rentner kam nicht in Frage. Die Frage habe ich ja nicht gestellt.
Die Frage, ach so, die hast du gar nicht gestellt.
Die habe ich gar nicht gestellt,
weil du befürchtet hast, da sagt einer, ja, Dieter,
genau,
hör auf.
Genau, deshalb, also man muss schon die Frage so stellen, dass es ein positives Echo gibt.
Ja, aber du wusstest, was sie antworten?
Nein, wusste ich nicht.
Okay.
Ich war echt gespannt, aber es sind wirklich so 4 Leute, die ich gefragt habe, die mir sehr nahe stehen. Und alle 4 haben gesagt, Dieter, für uns bist du Trainer. Und wenn du nochmal die Chance hast, zurückzukommen in die Bundesliga, wir trauen dir zu, dass du sofort wieder funktionierst. Und Vorstand, ja, wir verstehen deine Intention. Ich hatte immer mal, ich glaube, zu Wolfsburger Zeiten habe ich schon mal Interviews gegeben, wo ich gesagt habe, irgendwann mal den Fußball nochmal auch von der anderen Seite kennenzulernen, wäre händig spannend, weil es ganz andere Eindrücke sind. Das war auch so.
Fernsehmoderator. Fußballmoderator.
Das könnte ich auch.
Ja.
Das ist kein Problem. Ja, ja, wenn, das erzähle ich dir gleich noch. Wir sind ja, du willst ja auch ein bisschen was von mir erfahren. Ja, um das aber zum Abschluss zu bringen. Also, die Frage war dann relativ schnell beantwortet. Und deshalb habe ich dann auch für mich nochmal so ein bisschen in mich reingehört. So, was will ich? Und dann waren natürlich die 5, 6 Monate, wo ich jetzt außen vor war. Und habe dann viel Sport getrieben. Und wenn man viel Sport treibt, dann kommen einem viele Gedanken. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wenn, ja, aber wo? Ja, Ausland, nein. Bundesliga könnte schwierig werden, weil ich eben fast 5 Jahre raus war. Zweite Liga, ja, gibt's auch den anderen Verein, der mich gelockt hätte, wenn er angerufen hätte. Aber für mich war klar, wenn überhaupt, nochmal in die Bundesliga zurückzukommen. Und dann kam eben der VfL Bochum und dann passte das für mich so nicht aufgrund der Tabellensituation, weil wenn ich es davon abhängig gemacht hätte, hätte ich es nicht machen sollen. Ja, weil dann sagst du, ja gut, okay, das kann natürlich auch schief gehen, aber so bin ich nicht gestrickt. Ich will einfach helfen, will, dass der Verein wieder besser dasteht, dass er erfolgreicher wieder dasteht und das ist meine Herausforderung, die ich jetzt bewerkstellige.
Es hat auch viel überrascht, dass Dieter Hecking wieder da ist.
Das weiß ich nicht. Mir hat es keiner gesagt, dass er überrascht war.
Nein, so meine ich es nicht. Also es gibt ja, weil du eben dieses Karussell angesprochen hast, es gibt dann ja, da sind dann 10 drin irgendwie, also die Namen, die dann auch gehandelt wurden und dann sagt der VfL Bochum, Dieter Hecking, habe ich auch gesagt, ach, stimmt,
den gibt's Dieter, noch,
ne? Nein, nicht, den gibt's noch. Verstehe, du, jetzt drehst du es wieder in die falsche Richtung, aber weil du auch lange Vorstand warst eben. Ich habe jetzt gedacht, wenn, dann kommt nochmal, machst du es dann so wie Klaus Allofs zum Beispiel bei der Fortuna, dann bist du halt dann jetzt so gesettelt und hilfst den Verein eben auf einer anderen Basis. So.
Klar, das hätte ich mir vorstellen können, aber wie gesagt, ich habe dann, und das kam dann eben auch mit dem Gespräch bei Ilja, wo man ja auch mal ein Gefühl hat, na, denkst du noch wie ein Trainer? Und so nach einer halben Stunde war ich in dem Gespräch drin, genau wie ein Trainer denken muss. Ja, du hast dann plötzlich im Kopf, du hast den Kader gesehen, dann fängst du an, was kann man mit dem Kader machen, wie kann man spielen, ja, und dann habe ich das Denken als Trainer sofort wieder gespürt.
Aber das ist ja spannend.
Dass die richtige Entscheidung ist.
Ja. Weil ich eben gesagt habe, Fernsehmoderator, der erzählt mir noch eine Geschichte. Welche meinst du?
Also wenn jetzt meine Mutter hier sitzen würde, die würde genau sagen, was ich meine. Also es gibt ja dieses berühmte Tippkick-Spiel.
Mhm.
Ja, und ich war ein begeisterter Tippkick-Spieler, der aber immer alleine gespielt hat. Ja, und ich habe dann...
Hast du immer gewonnen wahrscheinlich.
Ja, ich habe immer Rot gegen Gelb gespielt. Ja. Und nein, es war dann so, dass ich jedes Spiel kommentiert habe. Und meine Mutter hat immer gesagt, was macht der da oben? Ja, und habe dann gejubelt, wenn ein Tor fällt, und habe den Spielzug kommentiert und jetzt von aus der Innenverteidigerposition auf rechts außen, die Flanke kommt hervorragend rein. Und also Fernsehreporter, du hast, weiß nicht, vielleicht hat es dir auch jemand gesteckt.
Nee, wirklich nicht.
Also das war immer so etwas, wo ich sage, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich höre wahnsinnig gerne die, das wird euch nicht ganz so freuen, aber ich höre wahnsinnig gerne die Radiokonferenz. Weil wenn die Reporter da aus dem Sattel kommen und das Spiel geschehen und du sitzt im Auto und fühlst dich eigentlich wie im Stadion, ich glaube, das ist eine große Kunst, das so rüberzubringen.
Also Radio, großen Respekt vor dem Radio, ne? Wenn du alles, also was du siehst, nochmal formulieren musst.
Und du dann im Auto sitzt, sag ich mal, das genieße ich, habe ich immer genossen, weil zweite Liga war ja immer 13 Uhr Spielbeginn samstags, ja, und dann war ich oft um 15.30 Uhr auf der Autobahn. Und die nächsten 2 Stunden sind wie im Flug vergangen. Ja. Egal, wie lang die Reise war.
Ja, Fußballfan durch und durch, aber halt auch mit vielen anderen Interessen kommen wir gleich auch noch zu. Also, weil du eben gesagt hast, du bist Dieter Hecking, aber du bist ja auch jemand, der sich immer entwickelt. Na, also wenn ich das jetzt sehe, ich habe das natürlich beobachtet, wie du bist. Ne? Also hast nach dem ersten Spiel, glaube ich, gesagt, da ist schon Achselschweiß dabei. Ne? Also vielleicht hast du das auch vermisst. Jetzt gehe ich erstmal auf die Kirmes, die Jungen sollten ein Bierchen trinken. Ist es der beste, modernste Dieter Hecking aller Zeiten im Moment?
Er hat sich verändert. Also ich glaube, in den Anfängen wären solche Aussagen von mir sicherlich nicht gekommen, weil ich überlegte, boah, was wird daraus gemacht? Da habe ich natürlich die nötige Gelassenheit mittlerweile, dass es mir eigentlich herzegal ist, wie über mich berichtet wird, wenn es nicht verfälscht wiedergegeben wird. Ja, und wenn ich dann sage, ich fahre jetzt heute Abend mal ein Bierchen trinken auf die Soesterkirmes mit meinen Schwestern, dann ist es, glaube ich, genau das, was ich in dem Moment gefühlt habe. Und dann lasse ich auch gerne die Leute daran teilhaben, weil es ist eben nur Fußball. Ja, und manchmal kommt mir dieses Fußballgeschäft so vor, als wenn es das Allerwichtigste ist im ganzen Leben von vielen, vielen Menschen. Ja, und ich finde einfach, irgendwann ist auch wieder gut. Irgendwann muss man sich mal selber runterfahren und auch mal das normale Leben genießen. Und viele sagen ja, wie kannst du denn auf die Soesterkirmes gehen? Ja, ich habe dann Fehler, habe ich dann später eingesehen, weil ich komme auf die Kirmes, das ist natürlich keine kleine und da sind natürlich auch viele Leute unterwegs gewesen.
Ist auch
und
die Kirmes fast im Pott, ne?
Das ist, ja, wenn man hier die Herner Krankenkirmes, die würden das vielleicht anders sehen.
Okay, ja.
Ja,
ja.
Aber die Soesterkirmes ist schon eine außergewöhnliche, vor allen Dingen als, ich bin dann auch ein Soester ja auch und es gibt eben Tage, wo ehemalige Soester gerne nach Soest zurückkommen, das ist meistens der Freitag, ja, und Samstag, ja, wo sie dann mit den Einheimischen feiern und die Weggezogenen kommen dann gerne an diesem Wochenende zurück. Und das ist dann eben für mich einfach, habe ich dann gespürt, wir holen einen Punkt gegen Leverkusen und ich war keine 10 Meter auf der Kirmes. Da kam der Erste und sagte, so, jetzt kannst du mit mir auch ein Bier trinken. Ja, weil das natürlich die Aussage gelesen hat, das war vielleicht dann noch ein kleiner Fehler. Aber so bin ich halt, weil ich will einfach mich auch in der Gesellschaft bewegen. Ich will mich auf der Straße bewegen, ich will in Cafés sitzen, ich will auch in Ruhe mein Bier trinken dürfen, ohne dass ich jetzt ein absoluter Biertrinker bin, aber das gehört eben für mich auch dazu.
Hm. Aber die Menschen begegnen dir positiv, das ist ja das Schöne. Wenn du auf der Soesterkirmes bist, Dosen werfen oder Achterbahn, was ist dann eher? Oder
Frösche klopfen habe ich gemacht.
Frösche klopfen?
Ja, Frösche klopfen. Meine Schwester, die hat da irgendwann mit angefangen, ja, und sagt so, hier ist der Fröscheklopfstand, jetzt bist du auch dran.
Das habe ich noch nie. Ja. Was ist Frösche klopfen?
Ja, das ist, da hast du so grüne Frösche, die sind so 20 Zentimeter lang, ja, und dann wie als wenn du auf so einen Amboss haust mit so einem Hämmerchen, okay, ja, ja, und dann fliegt dieser Frosch, du musst dann irgendwo in so einen Topf fallen und dann kriegst du deinen Hauptgewinn, ja, aber ich habe keinen Hauptgewinn geholt.
Ja, gut, jetzt ist deine Familie und der VfL Bochum dein Hauptgewinn erstmal, ja, in den nächsten Monaten. Nürnberg haben wir drüber gesprochen, da musst du auch Trainer entlassen. Ne? Also da warst du auf einmal derjenige, der gesagt hat, sorry, Reise ist zu Ende oder so ähnlich. War das, weil du Trainer bist oder vielleicht sogar mehr Trainer, schwer, sehr schwer?
Ja, ich glaube, das geht jedem, der in der Verantwortung ist. Und wenn du dann jemand sagen musst, dass die Zeit vorbei ist, das war so, man merkt dann, das war, als ich Robert Klaus entlassen musste, war eine Situation, wo ich im Nachhinein sagen muss, ich hätte es vielleicht noch länger ziehen sollen, da war der Druck von außen zwar da, aber ich hätte widerstehen sollen. Ja, ich hätte ihnen wirklich bis zur Winterpause die Chance geben sollen, das Schiff wieder in die richtige Richtung zu lenken. Hab dann vielleicht im Nachgang, vielleicht ein bisschen zu vorschnell gehandelt, hatte dann mit Markus Weinzierl jemanden, wo ich dachte, er kennt die Bundesliga, die zweite Liga, wie kaum andere auch, viel Erfahrung. Und das war eigentlich mit die schwerste Entlassung, weil da es eben so war, dass es nur eine relativ kurze Zeit war, die er bei uns gearbeitet hat und ich einfach gesehen habe. Und das weiß ich, dass der Markus da immer noch sauer drüber ist. Das darf er auch gerne sein. Ich aber einfach gespürt habe, dass die Mannschaft ihm nicht mehr folgt und die Gefahr wirklich bestand, dass wir wirklich Schiffbruch erleiden. Und das ist nichts gegen Markus oder seine Arbeit gewesen. Es war einfach dann, und das ist das Problem, wenn du dann Vorstand bist, du musst das Gesamte sehen. Und jede Entlassung, sowohl die von Robert als auch von Markus, die hat mir schon wehgetan, weil du willst es ja eigentlich nicht, weil du auch so eigentlich das nicht möchtest, weil mit dir soll ja auch nicht so umgegangen werden. Und das war dann schon eine Schwierigkeit.
Ich würde gerne ein Zitat von dir damit einfließen lassen, weil du sitzt auf der einen Seite als Vorstand und der Trainer sitzt auf der anderen Seite. Bei uns bist du nach einer Trennung raus. Du kannst die Uhr danach stellen. Spätestens nach 10 Tagen kommt nichts mehr. Du fühlst dich wie ein Ausgestoßener. Das ist natürlich schon ein Satz. Da spürt man ja richtig, was das mit einem macht, wenn du aus der großen Fußballwelt rausgerissen wirst. Also auch erste Liga, zweite Liga genauso. Du hast Struktur. Du bist in den Medien. Du kannst für 90 Minuten ein Held sein. Das ist schon ein sehr ehrlicher und harter Satz, ne?
Aber ich glaube, wenn du von, sag mal, 100 Leuten, die im Fußballgeschäft so gearbeitet haben wie ich oder jetzt wieder arbeiten, würden dir 99 das genauso geben. Das ist die Wahrheit. Du kriegst am Anfang, kriegst du noch WhatsApp-Nachrichten, Anrufe. Ah, was ist denn passiert? Wieso? Und alles Gute, Kopf hoch, geht weiter. Und dann merkst du förmlich, wie von Tag zu Tag dein Handy ruhiger wird und dann ist gar nichts mehr. Und das ist oft schwer zu verstehen, weil du eigentlich denkst, ey, dann zählt also doch nur der Fußball, nicht der Mensch oder die Person, sondern es zählt dann wirklich nur in dem Moment, ey, der war Trainer von oder der war Vorstand von. Und wenn er raus ist, ja, jetzt haben wir nichts mehr von ihm, jetzt ist er erstmal weg. So hart muss man das vielleicht mal, vielleicht ist es auch überspitzt, aber so geht es vielen, glaube ich, nicht nur mir in der Phase jetzt. Und in dem Moment, wo du wieder drin bist, auf einen Schlag ist dein Handy wieder dein ständiger Begleiter und das finde ich fatal, weil ich glaube, einfach daran merkt man, dass es gar nicht um die Person oder den Menschen geht, es geht wirklich nur um den Job. Und ich glaube, dass ich immer so war, dass ich eigentlich schon das Gefühl habe, dass wenn ich mit jemandem guten Austausch bin, dass das dann auch darüber hinaus durchaus ein guter Austausch sein könnte und das hat mich von dem einen oder anderen auch enttäuscht.
Wie gehst du dann damit um, mit der Enttäuschung? Also ist das, also man muss ja auch psychologisch stabil bleiben einfach, ne? Also ja. Es geht um Siegen und Verlieren, das ist so, also es ist ganz einfach eigentlich.
Eigentlich ist es ganz einfach, aber ich sag so, bei mir hat jeder eine zweite Chance verdient. Ja, also ich bin jetzt keiner, der nachtragend ist oder irgendwo jemand sofort in die Ecke stellt, weil er mir einmal mal.
Na, aber ich meine, wie du das machst, ne? Also dass du sagst, okay, du gibst eine zweite Chance, finde ich völlig okay und nachvollziehbar. Das macht ja was auch mit dem Menschen. Wenn man sagt, so jetzt bin ich raus, ne, jetzt ruft keiner mehr an. Also ach so, du musst ja dann trotzdem immer noch oben bleiben und sagen, okay, ich bin aber immer noch Dieter Hecking. Ich bin immer noch ein guter Mensch und ein guter Trainer.
Ja, also nein, das da brauchst du natürlich auch eine starke Familie, die dann auch mal die Tage erlebt, wo du nicht so gut drauf bist, ganz klar. Aber am Ende musst du dir dann selber auch wieder Räume schaffen, wo du sagst, hey, das Zutrauen ist trotzdem da und irgendwann geht's weiter. Und ich habe auch die 6 Monate jetzt mal genossen. Das waren die ersten 6 Monate, wo ich mal wirklich einen längeren Zeitraum mal raus war. Ich habe mal Dinge machen können, Urlaub mal machen mit meinen Kindern. Ja, mal 4 Wochen Griechenland bereist, auf Kreta gewesen. Mich auf einen Halbmarathon vorbereitet. Also mal ganz andere Dinge
gemacht. Da kommen gemacht. Wir gleich
noch zu. Ja. Ganz andere Dinge gemacht, die ich vielleicht so nie gemacht hätte. Und das war auch wichtig für mich, um eben auch in dieser Selbstfindungsphase auch ein bisschen Abstand zu dem Ganzen zu haben, mal von außen auf den Fußball zu gucken. Das ist auch eine spannende Perspektive, aber ich hätte mich auch gerne in der Phase mit Leuten über den Fußball ausgetauscht.
Und die Family waren alle happy? Ich meine, du hast 5 Kinder. Deine Frau hast du eben schon erwähnt. Alle gesagt, das ist aber wirklich super, Papa, dass du jetzt wieder Bundesliga-Trainer bist.
Also es gibt eine Person, die das vielleicht nicht ganz so gut findet, ist meine Frau. Ja, weil sie schon sagt natürlich, eigentlich eine schöne Zeit, dass du auch mal zu Hause bist, dass wir zusammen mehr Zeit haben, dass sie auch mal mehr machen kann, ohne dass sie irgendwas planen musste, ja, ob wie die Tiere versorgt sind, sondern sie auch mal ihren Weg gehen konnte, ob es Seminare sind, ob es mal eine Woche im Robinson Club Yoga geben ist.
Ist Yoga-Instruktorin oder Lehrerin? Oder?
Genau, ja. Genau. Ist begeisterte Reitstallbesitzerin von so einem kleinen Reitstall bei uns. Und das sind halt ihre Lebensphilosophie, da hat sie sehr viel Leidenschaft drin und sie musste immer zurückstecken und jetzt hat sie natürlich auch vielleicht mal gehofft, Mensch, jetzt ist der Dieter mal zu Hause, jetzt kann ich einfach mal, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wie läuft's zu Hause, jetzt kann ich auch mal 3 Tage auf ein Seminar gehen, ohne zu Hause anzurufen, läuft alles und ich bin mal beruhigt. Und die Phase war relativ kurz, ein halbes Jahr. Und da war sie vielleicht nicht ganz so glücklich. Aber sie sagte auch, Dieter, ich sehe ja, du willst das noch, dann mach es nochmal.
Mhm. Und also ihr habt ja einen Bauernhof, ne?
Ist so ein umgebauter Bauernhof.
Ein umgebauter, aber da wird nicht, also Tiere gibt's?
Tiere gibt's, 3 Hunde, 6 Pferde, das ist es.
Hühner, die Eier legen, gibt's nicht.
Gerne. Auch nicht. Schafe sollen noch kommen.
Ich sag immer, um Gottes
Selbstversorger Willen. Irgendwann.
Ja, irgendwann. Ja? Also, da ist
Dieter Hecking mit dem großen Schlachtermesser. Also,
da bin ich wirklich, nee, das besser nicht. ich kann kein Blut sehen, aber nein, ich glaube schon, da ist zu Hause, da ist meine Frau schon im Regiment.
Ja. Also, ich habe dir zum Beispiel auch geschrieben, als du wieder da warst als Trainer. Also, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen. Also, ich schätze dich sehr als Mensch und als Trainer. Aber du hast mir nicht geantwortet. Wahrscheinlich warst du sauer, dass ich zwischendurch nicht geschrieben habe.
Nein, ich war nicht sauer. Es waren einfach zu viele.
Das ist das. Aber ja, genau das, was du beschreibst.
Aber ich verstehe das, wirklich. Aber ich wollte mich trotzdem melden, weil ich mich gefreut habe, dass du wieder da bist.
Gut.
Das wollte ich ja auch noch sagen.
Nehme ich mal so zur Kenntnis.
Ja. Ich höre deine Kritik. Ich nehme sie an und werde es besser machen in jedem Fall. Jetzt wird ja logischerweise, die Mannschaften werden eigentlich fast immer jünger, weil der Nachwuchs steht immer im Vordergrund und die Spieler müssen ja Perspektive haben, ne, jetzt gerade für kleinere Vereine. Man muss Erlöse erzielen und wir werden ja immer älter, das ist nun mal so. Ja. Und deswegen wird das Delta ja immer größer. Also wie bleibt man, wenn man ein erfahrener Trainer ist wie du, trotzdem im Kopf auch ein 22-Jähriger, damit du diese Ebene hast?
22 ist, danke fürs Kompliment. Ich glaube, ganz so jung bin ich nicht. Aber ich glaube, einerseits helfen mir da natürlich meine 5 Kinder, die zwischen 23 und 38 sind, auch nicht mehr die ganz Jüngsten jetzt. Die helfen dir natürlich. Und trotzdem, glaube ich, musst du dich auch mit denen, ich habe gesagt, nicht die Mannschaft oder die Spieler müssen sich auf mich einstellen. Ich muss mich auf die neue Generation einstellen, weil die Interessen sind natürlich ganz andere wie vor 10 Jahren. So, und damit muss ich natürlich auch für mich klarkommen. Und deshalb ist es eminent wichtig, dass ich mich darauf einstelle, was mich erwartet. Und die Spieler werden schon irgendwann merken, was ich von ihnen erwarte. Und das war auch so ein Ansatz, glaube ich, habe es irgendwo ganz am Anfang hier in Bochum gesagt. Ich bin jetzt gar nicht wichtig. Ich muss schnell gucken, was in dieser Mannschaft funktioniert, was nicht. Wie sind die Interessen? Wie sind sie drauf? Und natürlich ist der heutige 18-Jährige für mich ein anderes Blatt wie vor 10 Jahren der 18-Jährige. So, damit muss ich lernen, umzugehen. Das ist mein To-Do, was ich zu machen.
Mhm. Das heißt, du lernst die Hip-Hop-Charts auswendig damit.
Also wenn du manchmal vor dem Spiel bei uns in der Kabine bist, ne, und dann geht die Musik an, dann denke ich manchmal, okay, ist nicht ganz dein Musikgeschmack.
Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So, was ich auch weiß, ist, du bist vielleicht auch ein bisschen ein anderer Trainer nicht, sondern du bist eher Beobachter viel. Also du lässt viel machen, du gibst viel ab. Vielleicht auch anders als früher. Das wäre die erste Frage. Und was siehst du mehr, wenn du dich, ich will nicht sagen zurückziehst, sondern wenn du wirklich die Aufsicht hast auf das, was passiert?
Ich habe das mal beschrieben, früher in der Disco war ich auch immer am Rand.
Ah, verstehe.
Du verstehst, Sebastian, was ich meine.
Ja, ich verstehe,
was du meinst. Wenn du am Rand stehst, beobachtest du die ganze Tanzfläche und nicht die, wo du in der Mitte stehst und du siehst so die um dich rum stehen. Ja, und so empfinde ich das eigentlich auch als Trainer. Ja, wenn du außen bist, dann erkennst du doch das eine oder andere mehr. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Führungsstärke, auch an deine Co-Trainer, dass du, und das ist ja alles im Vorfeld klar besprochen, und dass auch die Trainer mitwachsen müssen, ja, dass sie Verantwortung immer nehmen müssen. Und deshalb ist es mir extrem wichtig, dass meine Co-Trainer auch aktiv auf dem Trainingsplatz mit dabei sind und ich auch mal Zeit habe, vielleicht auch mal einen rauszunehmen, mit dem mal 5 Minuten mal zu sprechen, einfach mal reinzuhören, hey, wie geht's dir, was ist los, und damit nicht gleich mit 2 Augen auf den Platz gucke, na, läuft das jetzt hier. Ich glaube, das hat sich schon gewandelt. In den Anfangszeiten hatte ich nur meinen Dirk Bremser, ja, der dann nebenbei noch neben Co-Trainer auch noch Torwarttrainer war. Ich war dann nebenbei der Athletiktrainer, ja, weil ich habe sie dann noch fit gemacht. Das hat auch geklappt. Ja, aber es ist natürlich in der heutigen Zeit kaum noch darstellbar und auch nicht mehr umsetzbar, denke ich.
Also bei den großen Vereinen ist es inzwischen so, haben wir festgestellt, da gibt's einen Bus, da fahren die Spieler mit und im zweiten Bus fährt der Staff mit. Also das ist schon...
Also ich habe ein Spiel jetzt mal beobachtet, ein Pokalspiel, da gab es eine Verlängerung und dann habe ich mal gezählt, wie viele Leute da in diesem Kreis standen, als dann sich eingestimmt wurde auf die Verlängerung. Ich glaube, es waren gefühlt 35 Personen. Ich habe erstmal die Spieler gesucht. Ja, ich wurde dann noch eine Sitzung für den Staff gemacht, damit die auch noch motiviert sind für die Verlängerung. Es ist schon extrem viel geworden und ich mache auch immer noch für mich ein Fragezeichen, ob das aufgeblähte Staff-Angebot auch wirklich so vonnöten ist. Ja, es wird viel mit Daten, es wird viel über Daten gesprochen. Für mich ist aber wichtig, wie geht man mit den Daten um? Wer liest sie aus? Wie werden die interpretiert? Was wird mit den Daten gemacht? Werden da wirklich so viele Rückschlüsse draufgezogen auf den Trainingsalltag beziehungsweise aufs Spiel, wie es vielleicht diese Daten auch hergeben könnten? Da habe ich immer noch ein Fragezeichen. Ich glaube, dass wir da auch noch in einer Entwicklungsphase sind, dass das auch noch nicht zu Ende gedacht ist.
Also wir arbeiten natürlich mit viel Emotion, ne? Wenn wir Berichte erstatten. Aber man muss schon feststellen, es gibt ein paar Parameter, die sind so aussagekräftig, das ist schon...
Welche?
Naja, also wenn du die Passlinien zum Beispiel nimmst, ne, also welche Mannschaft dann funktioniert und wie nicht, also jetzt gerade, wenn das war das Pressen und so weiter, ne, wie du über die erste Linie kommst, also die Mannschaften, die halt wirklich ein gutes Spiel über die ersten Linien haben, sind die erfolgreichsten, als ein Parameter.
Also wir nicht.
Ich wollte auch gar nicht zu fachlich werden. Ich wollte
nur hören, ob du das mir einigermaßen erklären kannst.
Doch, doch. Ja, ich bin ja kein Trainer, ich frage ja nur, das ist das Schöne. Okay, muss ja nur in Anführungsstrichen nur die richtigen Fragen stellen. Aber ein Parameter ist keine Tore, keine Punkte. Also das ist ja auch ein Problem bei euch.
Fakt.
Ja, das ist ein Fakt. Hast du die Saison vor Augen und rechnest durch gegen den Verein ein Unentschieden, gegen den vielleicht ein Sieg? Da können wir nichts machen. Und dann sind es am Ende bei deiner Rechnung 34 Punkte. Das müsste reichen irgendwie.
Immer so. Ein Punkt mehr wie der 16. Ja, das wäre der Wunsch. Ja, man ertappt sich natürlich schon mal dabei und guckt so aufs Restprogramm jetzt bis Weihnachten mal. Wie spielt die Konkurrenz noch? Wo könntest du eventuell einen anderen Punkt holen? Aber das bringt ja alles nichts. Am Ende des Tages habe ich dann auch schon immer wieder gemerkt, du musst deine Spiele machen. Und deshalb ist für mich zum Beispiel im Moment der Blick auf die Tabelle gar nicht so wichtig. Weil solange wie du nicht ins Punkten kommst, brauchst du nicht nach den anderen gucken. Und das wird jetzt für mich die wichtigste Aufgabe sein, das auch den Spielern immer wieder zu erklären. Die Situation, einige sagen, ist dramatisch. Ja, kann man so bezeichnen. Aber wenn du natürlich ständig da drauf guckst und jedes Spiel der Gegner dann für dich so bewertest, dann wirst du ja irgendwie keinen positiven Ansatz mehr finden. Du musst einfach auf dich gucken und versuchen, im nächsten Spiel jetzt die 3 Punkte wieder zu holen. Und dann kannst du auch mal kurz auf die Tabelle gucken. Aber es ändert sich ja im Moment erstmal noch nichts.
Mhm. Ja. Ja. Ich muss mal gerade gucken, wie spät es ist, Dieter, weil du musst ja um 9.30 Uhr, nein, es ist 9.14 Uhr. Also nicht, dass du zu spät kommst. Was kostet die Minute? Der Trainer darf ja eh nicht zu spät kommen, oder?
Der sollte pünktlich sein.
Ja, ja, okay. Was kostet die Minute zu spät kommen?
Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht zu spät gekommen. Das wird man mir dann
schon sagen. Ja gut, aber irgendein Spieler wird da schon mal zu spät gekommen sein, oder?
Das gibt's schon mal, ja.
Ah, okay, okay. Du hast mit Ilkay Gündogan zusammengearbeitet. Du hast mit De Bruyne zusammengearbeitet. Du hast Real Madrid geschlagen mit Zinedine Zidane. Das sind ja besondere Momente. Das sind besondere Spieler. Ist eine Mannschaft wie die andere, weil es dann eben also im besten Sinne nur Fußball ist? Oder sagst du dann schon, boah, so De Bruyne, also das ist natürlich schon...
Ja, natürlich, also...
Outstanding.
Auch die beiden Spieler, ich meine, da muss ich mal gucken, wo habe ich trainiert, ja, also in den Anfängen in der Bundesliga waren es halt Mannschaften, die eher in der zweiten Tabellenhälfte anzusiedeln war, mit Aachen, mit Nürnberg, auch mit Hannover. Ja, das waren 3 Mannschaften, die eigentlich nie so richtig mal, dass man denken könnte, dass die jetzt für ganz oben in Frage kommen. Dann habe ich Wolfsburg und Gladbach gehabt. Wolfsburg war das klare Ziel. Das hat mir Klaus Allofs damals gesagt, als er mich verpflichtet hat. VW und ich will in die Champions League, dafür brauchen wir dich. Das ist uns ja dann auch gelungen. Und dann hast du natürlich vom Mindset, ich sag mal, wenn du dann einen Vertrag in Wolfsburg unterschreibst und der Klaus Allofs sagt dann zu dir, und übrigens das erste Geschenk habe ich auch schon für dich, Ivan Perisic. Ja, dieser Spieler wäre wahrscheinlich nie in Hannover, Nürnberg oder Aachen gelandet. Der landet halt beim VfL Wolfsburg. Dann weißt du sofort mit diesem Satz, ja, jetzt bist du da angekommen, wo du immer mal hin wolltest. Jetzt gibt's den bunten Blumenstrauß. Du musst was aus diesem Blumenstrauß machen. Ja, und das war bei Kevin so, als wir ihn verpflichtet haben damals für Wolfsburg.
So, Ilja kennt sich, mal anrufen und fragen, ob...
ja, können wir machen. Aber Ilja wird sagen, würde ich gerne machen. Aber Dieter, wir müssen noch woanders erstmal gucken. Ja, nein, das sind natürlich außergewöhnliche Spieler gewesen. Und ich durfte in meiner Karriere viele außergewöhnliche Spieler trainieren. Ob es in Aachen Erik Meyer war, ob es Jan Schlaudraff war, ob es in Hannover Robert Enke, Michael Tarnath war, Steven Schirundelo, in Nürnberg Ilkay Gündogan, Ekichi, Julian Schieber, die damals wirklich klasse waren. Und dann eben in Wolfsburg. Es wird viel auf Kevin De Bruyne fokussiert. Er war natürlich vielleicht diese halbe Klasse noch über den anderen. Der hat wirklich den Unterschied ausgemacht. Aber allein diese Mannschaft, ich glaube, ich habe sie noch fast im Kopf, ja, mit Benaglio, mit Virinha, mit Naldo, mit Robin Knoche, mit Rodriguez, linker Außenverteidiger, Maxi Arnold, der auf der 6 gespielt hat, dann Peresic, Bas Dost, Andres Schürrle war da, Julian Draxler war da, Kevin war da. Also das war Daniel Caligiuri, so ein Arbeiter, den du auch brauchtest in der Truppe. Das war schon eine Mannschaft, Ivica Olic ganz am Anfang. Also das sind schon herausragende Fußballer gewesen, die ich dann trainieren durfte. Und in Gladbach dann genauso. Ja, ein Jan Sommer, ein Christensen, der jetzt bei Barcelona spielt, Yannick Westergaard, Lars Stindl, Raphael, Chris Kramer und noch viele, viele mehr. Das waren herausragende Spieler. Ja.
Wer waren denn deine Tippkick-Figuren eigentlich? Waren das Spieler auch?
Oder? Nein, ich habe dann immer Ligen gespielt. Ja,
also okay.
Ich habe mir praktisch.
Aber das war jetzt nicht irgendwie Rainer Bonhof oder.
Nein, ich habe dann immer, also das musst du dir so vorstellen. Ich habe dann den Bundesligaspielplan genommen und ich habe diesen Bundesligaspielplan durchgespielt. Und dann gab es irgendwie Nachmittag, wo ich dann fast 3 Stunden mich eingeschlossen habe, ging immer bis 3. Ja, und dann hat dann Bochum gegen Leverkusen gespielt und 3-1 gewonnen. Dann wurde eingetragen 3-1 und danach wurde die
Tabelle gewonnen. Ich wollte mich gerade fragen, wie hat denn Bochum gespielt in deiner Liga?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es nicht aufbewahrt, die Tabellen. Aber das war meine Jugendzeit, wo ich wirklich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht habe mit dem Tippkick-Spiel.
Ja, wir haben Max Eberl auch bald bei uns im Podcast. Also wir haben ihn eingeladen und sind sehr zuversichtlich, dass wir da eine Zusage kriegen. Der hat dich mal am 1. April entlassen. Bist du ihm noch böse? Denkst du immer noch, es ist ein April-Scherz? Oder weil du sagst, jeder hat eine zweite Chance verdient?
Ja, also als dieser Tag da war, das kann sich jeder vorstellen, weil es war, ich hatte im November meinen Vertrag verlängert in Gladbach und Max kam dann, als wir gerade wirklich so zwischen Europa League und Champions League am Spielen waren mit Gladbach, hatten gerade nicht die beste Phase, gerade das Derby gegen Düsseldorf verloren, 3-1, wo es, glaube ich, nach gefühlt 15 Minuten 3-0 für Düsseldorf steht, war natürlich nicht ganz so glücklich, das Spiel. Und als er dann, es war wirklich der 1. April, bei mir in der Küche sitzt und sagte, Dieter, ich habe eine andere Idee für nächstes Jahr. Ich werde den Marco Rose verpflichten wollen. Und das heißt für dich, dass du raus bist. Das hat mich dann schon getroffen, weil ich gesagt habe, also jetzt arbeitest du gut, du führst die nach Europa. Das, was das Ziel war zwischen Max und mir, was wir selber uns mal so gegeben haben. Und dann bist du raus. Das macht natürlich was mit einem. Und es war dann auch wirklich so, ich habe es ja auch schon mehrfach geschildert, dass ich eigentlich dann auch nicht mehr weitermachen wollte. Und wenn meine Frau nicht gewesen wäre und gesagt, pass auf, das kommt jetzt nicht in Frage, du ziehst das jetzt durch, gehst vorne durch die Haustür raus und nicht hinten. Ja, und versuchst dann eben die Mannschaft nach Europa zu bringen. Am Ende haben uns, glaube ich, einen Sieg gefehlt. Am letzten Spieltag hat Leverkusen, glaube ich, in Berlin hoch gewonnen. Wir hätten Dortmund schlagen müssen. Wir haben auch gegen Dortmund verloren an dem Spieltag. Dann wären wir sogar in der Champions League gewesen. Das war ein bitterer Moment. Das war auch so, dass ich dann auch zu Max gesagt habe, Max, pass auf, bis Saisonende brauchst du hier nicht mehr erscheinen. Das Thema ist für mich durch. Aber dann ist es eben so, weil wir haben natürlich in den 2,5 Jahren auch so herausragende Erlebnisse gehabt zusammen. Und ich weiß noch, wie oft wir im Büro zusammengesessen haben, haben über Fußball philosophiert, haben aber auch über private Dinge philosophiert und uns ausgesprochen. Und da war eigentlich schon irgendwo immer die Bande einer Freundschaft zu spüren, zumindest aus meiner Sicht. Und dann hat man sich irgendwann nochmal zusammen telefoniert, ich sag, Max, pass auf, so will ich es nicht stehen lassen. Pass auf, so und so habe ich es gesehen. Da hat er, ja, Dieter, es ist so, wie du schilderst, aber es war halt meine Entscheidung. Ich habe den Verein gesehen und du weißt, du triffst manchmal Entscheidungen, wo du im Nachhinein vielleicht auch mal sagst, war vielleicht doch nicht ganz so gut, aber in dem Moment hat es sich für ihn richtig angefühlt. So, das muss ich dann akzeptieren. Dafür bin ich dann auch Fußballtrainer. Das kann einem dann auch passieren. Und wir haben eine tolle Basis wieder. Wir treffen uns ab und zu mal oder wenn wir uns sehen, ist immer sehr herzlich. Und von daher weiß ich, dass Max und ich da immer oder wieder auf einer Wellenlänge sind.
Das ist gut. Zweite Chance hast du ja eben schon gesagt. Jeder braucht eine zweite Chance. Deine Frau ist jemand, der dich begleitet, der dich auch berät. Du, also, weil es fand ich gerade spannend, dass er sagt, nee, pass auf, Dieter, da gehst du jetzt durch, ne, bis zum Saisonende, finde ich ja toll. Sie ist Yoga-Instructorin und du bist dann auch irgendwann mal im Om zwischendurch, oder?
Nein, das bin ich nicht, weil da bin ich dann zu sehr Alpha. Also ich hasse es. Und das weiß ich.
Tatsächlich?
Nein, ich hasse nicht Yoga, aber ich hasse es, wenn sie mich korrigiert.
Ah,
und ich bin auf Deutsch gesagt, in Anführungsstrichen, ein steiber Bock.
Ja.
Ja, das ist alles andere als beweglich, was ich bin. Und sie versucht dann wirklich, Dieter, du musst so und du musst so atmen. Und wenn die dann mit mir über Atmung spricht und ich habe meine eigene Atmung, ich kann mich dann null drauf einlassen und fühle mich eigentlich immer irgendwie deplatziert. Und das weiß sie. Und sie ärgert sich jedes Mal, weil mittwochsabends ist mal die Yoga-Männerstunde. Das ist eine richtig tolle Gruppe, die ab und zu gehe ich mal dazu. Und am liebsten würde ich mich nur entspannen und auf der Erde liegen und den anderen zugucken. Aber nein, es ist schon für mich Yoga, ja, ich glaube, ich könnte es mehr machen. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, mittlerweile auch für mich, so gerade was Beweglichkeit angeht, aber nicht nur eben auch Entspannung zu haben. Und ich weiß, dass sie richtig gut ist, aber ich hasse es wirklich, wenn sie mich korrigiert.
Das bleibt drin in unserem Podcast. jeder muss ja das machen, wozu er Lust hat, was ihn entspannt. Das ist ja ganz unterschiedlich. Wo hast du deine Frau kennengelernt? War das, als du neben der Tanzfläche gestanden hast? Oder?
Also das Kennenlernen sie war damals mit einem, also ich habe in Lippstadt gespielt und dann mit Michael Rummenigge und wir hatten ein Turnier irgendwo auf dem Dorf und es hat wahnsinnig geregnet. Und wir haben gegen Soest, meinen alten Verein, gespielt und sie war mit jemandem zusammen aus der Soester Mannschaft und sie war auch bei diesem Turnier und dann kam sie in die Kabine, weil es so geregnet hat. Und wir waren mit der Soester Mannschaft in einer Kabine, habe ich das erste Mal gesehen, so, oh, ja, nett. Und dann war es so, dass ich in Paderborn gespielt habe und sie war in Göttingen auf dem Reitgestüt als Au-pair-Mädchen und sie hatte immer die gleiche Zugverbindung wie ich freitagsabends. Und da haben wir uns dann im Zug mal gesehen, da haben wir uns dann immer mal nett unterhalten und dann war mal die Soester Kirmes, wo sie mir dann, wollte ich sie mal küssen, da hat sie mir einen Korb gegeben, da war ich stinkig. Ja. Da war sie eigentlich außen vor schon.
Deswegen hast du jetzt nochmal Frösche geklopft.
Ja, genau. Und dann gab's Soest hatte, oder das Gymnasium, auf dem ich war, hatte eine Partnerschule in Frankreich und dann war ein deutsch-französischer Austausch. Und wir Jungs, heute sind die französischen Mädchen da und heute müssen wir auch in die Stadt. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und dann war meine Frau dann da und die war dann interessanter wie die französischen Mädchen.
Und es ist alles gut gegangen. Ja, das ist
seit
das ist
38 Jahren.
Wahnsinn, ja. Kompliment und Glückwunsch dazu. Also Familie spielt bei dir eine große Rolle. Das Laufen auch. Deine Söhne haben mit dir einen Halbmarathon in Rom gemacht. Das war ganz locker irgendwie.
Ja, genau.
10.313 bist du geworden, habe ich gelesen.
Ja, von 17.000, das ist ganz gut.
Ja, ja du. Ja.
Nein, es war, wie das immer so ist, wenn du verrückte Jungs hast, die mit beiden Beinen auch wirklich toll im Leben stehen. Und der eine, muss man wirklich sagen, hatte ein bisschen Gewichtsprobleme und hat dann für sich das Laufen entdeckt und hat da wirklich enorm an sich gearbeitet und er hat uns dann alle so praktisch infiziert von diesem Bacillus Laufen. Wobei ich auch sagen muss, so die schnellen Sportarten wie Tennis und Paddle-Tennis und Fußballspielen mit Knorpelknie ist nicht mehr ganz so einfach für mich, aber Laufen geht. Und dann hat er auch gesagt, Papa, wenn du jetzt gar nichts mehr machst, dann rostest du ein, erfind das Laufen wieder für dich. Und dann fängst du an, mit Puls 120 zu laufen, so die 5-Kilometer-Runde gefühlt in einer Stunde. Also das ist ein bisschen schnelleres Gehen gewesen. Da war der Puls schon mal 120. Aber ich habe mich dann da reingebissen und sagte, du, ohne ein Ziel geht's nicht. 20. Oktober, Halbmarathon in Rom. Und ich bin noch nie länger als 15 Kilometer gelaufen. Ich sage, Aaron, vergiss das. 21 Kilometer, dein Papa mit 60 geht nicht mehr. Doch, du schaffst das, wir machen das zusammen. Brauchst dich um nichts kümmern. Dann hatte ich ja meinen Geburtstag und dann haben die Jungs mir die Reise geschenkt. Also ich musste nichts bezahlen, kein Flug, keine Unterbringung, haben die alles gemacht. Und dann war mein Schwiegersohn noch dabei, zwei Freunde von meinen Söhnen. Wir waren zu sechs, so eine richtige Sechser-Männergruppe. Ich war der Älteste natürlich. Aber es war, dann hast du dich vorbereitet und dann weiß ich noch, wie mein Sohn sagte, ja, irgendwann musst du mal so an die 21 mal laufen, dass du mal gelaufen bist, dass du mal weißt, wie du dich anfühlst. Und so ein Sonntagmorgen wie heute, strahlend blauer Himmel, so 3-4 Grad plus, ich denke, optimales Laufwetter, lauf mal los. Dann bin ich da bei mir durch die Felder gelaufen und nach 13 Kilometern hat mein Körper gesagt, okay, das war's jetzt für dich. Dann bin ich noch irgendwie 5 Kilometer nach Hause gegangen, weil nichts mehr ging, war ausgepowert. Und 4 Wochen später habe ich gesagt, okay, du musst es nochmal machen. Dann habe ich die 17 durchgelaufen, das war so meine größte Runde. Naja gut, die letzten 4 schaffst du dann. Und dann hat man sich vorbereitet, haben wir ein tolles Wochenende gehabt, von Freitags bis Montags waren wir in Rom. Und dann, wenn man so die ganze Vorbereitung mal gemacht hat, Marathonläufer oder Halbmarathonläufer wissen, was ich meine, dann geht's ja nicht nur, dass du läufst, es geht ja auch um, wie verpflegst du dich unterwegs und alles, was dazugehört. Und es war eine tolle Erfahrung, als man dann auf das Kolosseum zuläuft und man weiß, da ist gleich das Ziel. Wobei ich muss sagen, bei Kilometer 18,5 saß Teufelchen oben auf der Schulter und sagt, du Vollidiot, was tust du dir
an? Hör auf, Dieter, hör auf.
Genau. Und
es ist ein Croissant.
Es ist ein Croissant, genau. Und dann hat man noch einen dabei von den jüngsten Freund, das ist ein Freak, der den Marathon unter 3 Stunden läuft, ein Freak. Ja, der hat dann den ganzen Lauf gefilmt, also auch eine schöne Geschichte mal für die Vergangenheit, sich das nochmal anzugucken. Der war da nebenbei mal Espresso trinken, ja, weil ich zu langsam war. Und aber nach 2,5 Stunden war ich im Ziel und war eine tolle
Erfahrung. Auch unter drei Stunden. Aber ein Halbmarathon. Ich könnte mit dir jetzt noch ewig sprechen. Leider, also du bist, damit du nicht zu spät kommst, in 4 Minuten musst du in der Kabine sein. Vielen Dank für die Zeit.
Sebastian,
hat, ich danke. Super Spaß gemacht und das war jetzt der Dieter Hecking, unser erster aktueller Bundesliga-Trainer. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt oder eben auch bei Sky. Und wenn ihr Lust habt, schaut das eine oder eben auf allen Kanälen den ganzen Podcast. Danke, Dieter.
Danke.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.